Die Schweiz und die Europäische Union, das ist eine Beziehung, die derzeit an vielen Fronten neu vermessen wird. Doch während meist wirtschaftliche Fragen die Schlagzeilen dominieren, wurde vor wenigen Wochen ein Abkommen unterzeichnet, das die Grundpfeiler unseres Staatsverständnisses noch direkter berühren könnte, das Framework Participation Agreement, kurz FPA. Offiziell geht es dabei lediglich um eine technische Vereinfachung für die Teilnahme an zivilen und militärischen Friedensmissionen der EU. Der Bundesrat versichert, die Schweizer Neutralität bleibe unangetastet, jede Beteiligung sei weiterhin freiwillig. Doch Kritiker sehen darin einen weiteren Meilenstein in einer schleichenden sicherheitspolitischen Integration, welche die Schweiz immer enger an die Strukturen von Brüssel und damit indirekt auch der NATO bindet. Darüber spreche ich heute mit einem, der diese Entwicklung sehr genau verfolgt, Mike Ecker, Nationalrat der SVP aus dem Kanton St. Gallen. Guten Tag, Herr Ecker.
Guten Tag, Emilius.
Herr Ecker, wenn man dem Bundesrat glaubt, ist dieses Abkommen lediglich ein administratives Update, das der Schweiz dann hilft, effizienter Gutes in der Welt zu tun. Ich gehe davon aus, Sie haben sich das Ganze genauer angeschaut. Geht es da wirklich nur um Details in der Administration oder was genau umfasst dieses Abkommen?
Nein, es ist natürlich eine weitere Näherung an die Europäische Union, jetzt auch noch mit militärischen Maßnahmen oder mit möglichen militärischen Maßnahmen. Ja, es ist schon geschrieben, dass es für die Schweiz aktuell noch freiwillig ist, aber wir kennen das ja politisch. Zuerst heißt es, es ist freiwillig und dann wird es dann am Schluss in einem Ernstfall, in einem Krisenfall erwartet. Dann wird politischen Druck ausgeübt auf die Schweiz und das bedeutet einmal mehr, es wird hier ein bisschen von der Eigenständigkeit preisgegeben. Und gerade weil die Schweiz neutral ist, auch historisch gesehen neutral, ist das ein weiterer Schritt, die Neutralität abzugeben, aus meiner Sicht.
Es gab ja früher schon Beteiligungen der Schweiz an EU-Missionen, beispielsweise in Bosnien. Nun sagen viele Leute, da ist auch nichts Schlimmes passiert. Wir können ein bisschen helfen, wir können ein bisschen üben. Sehen Sie es denn grundsätzlich kritisch, wenn sich die Schweiz außerhalb der Landesgrenzen engagiert?
Ich denke, man muss von Fall zu Fall eigenständig abwägen, ob sich die Schweiz engagieren möchte oder nicht. Wenn man natürlich ein solches Abkommen unterzeichnet, dann signalisiert man schon einmal die grundsätzliche Bereitschaft dazu. Und das sehe ich als sehr kritisch an. Oder die Schweiz und das Schweizer Parlament muss jederzeit eigenständig entscheiden können, ob man eine solche Mission starten möchte oder nicht. Als neutraler Staat muss man das auch sehr gut abwägen. Ist es nur eine Friedensmission, die vor Ort für Stabilität sorgen soll? Oder ist es gar eine andere Mission, wo Interessen einer Partei dann obsiegen? Dann wird es extrem kritisch. Und darum sehe ich auch dieses Abkommen als sehr kritisch an, weil eben wir signalisieren damit eine grundsätzliche Bereitschaft. Und das ist für einen neutralen Staat wie die Schweiz alles andere als optimal.
Ist denn dem Bundesrat ganz generell nicht mehr zu trauen in Sachen EU, wenn er ja sagt, die Schweiz kann bei jedem Einsatz einzeln frei entscheiden? Sie sagen hingegen, naja, ich weiß nicht genau, ob das dann wirklich so sein wird. Warum misstrauen Sie dieser Aussage?
Weil bis jetzt der Bundesrat, wenn politischer Druck gekommen ist, immer eingeknickt ist. Oder man hat auch versucht, im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, den ich wirklich auch sehr schlimm finde, hat man versucht, eigenständige Sanktionen von der Schweiz aus auszusprechen. Man wollte einmal, dass das Parlament selber Sanktionen definiert. Das wurde vom Rat abgelehnt. Man hat sich dann dazu entschieden, die Sanktionen der Europäischen Union zu übernehmen. Und das ist aus meiner Sicht heikel, weil die Schweiz sollte eigentlich der Raum sein, wo sich die Konfliktparteien treffen. Wir sollten unsere guten Dienste für beide Parteien anbieten. Warum sollten wir das für beide Parteien machen? Ich möchte nicht eine Konfliktpartei bewerten oder schützen, aber ich möchte, dass das Blutvergießen auf der Welt ein Ende findet. Und genau dafür ist die Schweiz historisch gesehen prädestiniert. Seit 1815, seit dem Wiener Kongress, haben wir diese Neutralität zugesprochen erhalten. Und seit dann sind wir eigentlich auch für unsere guten Dienste sehr bekannt auf der Welt. Und das müssen wir einfach schützen, weil das bringt strategische Vorteile. Das hat auch die Schweiz immer wieder vor Konflikten geschützt.
Das heißt, Sie befürchten ein schlechtes Signal auf Staaten außerhalb des europäischen Blocks, wenn man jetzt sich sicherheitspolitisch so eng an Brüssel bindet, dass die Schweiz ihre Rolle als neutrale Vermittlerin gewissermaßen aufgibt?
ja, es kann durchaus dazu führen, vor allem dann, wenn die Gelüste da sind, eben dem europäischen Druck dann auch nachzugeben, wenn ein Ernstfall eintritt und man dann sich gezwungen sieht, auch Position zu beziehen. Ich denke, für uns wäre es extrem wichtig, gerade in diesen turbulenten Zeiten, man kann jetzt auch den Iran-Konflikt nehmen, auch in diesen Zeiten diese Vermittlerrolle weiterhin einzunehmen und sich eigentlich von diesen Großmächten ein bisschen auch zu distanzieren, ein bisschen unter dem Radar fahren und eben diese Vermittlerrolle einzunehmen. Ich denke, das würde der Welt helfen, das würde dem Weltfrieden helfen, wenn wir uns wieder mehr bewusst sind, was eigentlich unsere Rolle ist. Aber das ist natürlich so, oder? Politiker suchen immer wieder das Rampenlicht, auch in der Schweiz. Sie wollen international mit aufmischen, sie wollen vorne dabei sein, obwohl das eigentlich für die Schweiz nichts ist. Wir sind bodenständig, wir sind zurückhaltend, wir bieten unsere Hilfe an, dort, wo sie gefragt ist, und auf das sollten wir uns zurückbesinnen.
Sie äußern sich natürlich auch immer wieder sicherheitspolitisch, nicht nur außenpolitisch. Die Sicherheitspolitik ist für Sie auch von Gewicht. Gibt es denn aus Ihrer Sicht allenfalls doch wenigstens einen sicherheitspolitischen Gewinn durch dieses Abkommen, dass wir irgendwo profitieren als Milizarmee?
Ich denke, wenn wir wirklich sicherheitspolitisch profitieren wollen, dann müssen wir vor allem unsere eigene Armee stärken. Da müssen wir bereit sein, Investitionen in die Armee zu tätigen. Wir müssen aber auch gleichzeitig bereit sein, unsere Hausaufgaben beim VBS, bei der Armee zu machen. Ich denke, es hat da auch strukturelles Potenzial. Ich weiß aus dem Bundeshaus, dass ein Fitnessprogramm für die Armee in Vorbereitung ist. Ich weiß aber auch, dass es neben diesem Fitnessprogramm zusätzliche Mittel benötigen wird.
Sie möchten also in erster Linie, dass die eigene Verteidigungsfähigkeit steigt. Könnte es sogar negativ sein, ein solches Abkommen, dass man abhängiger wird von EU-Logistik und EU-Standards und man dann die eigene Verteidigungsfähigkeit gewissermaßen zugunsten internationaler Schaufenstereinsätze, möchte ich es mal nennen, vernachlässigt?
Das haben Sie sehr schön formuliert. Es sind eben diese Schaufenstereinsätze. Es ist natürlich bequem, die Probleme auszulagern. Das kennen wir von anderen politischen Debatten, wo man einfach sagt, ja, ja, wir machen das dann so und so und wir verlassen uns dann auf unsere Partner. Aber der Ernstfall hat auch in der Vergangenheit jemals gezeigt, wenn es hart auf hart kommt, dann muss jedes Land zuerst für sich selber schauen. Das ist auch irgendwo durch nachvollziehbar. Man muss zuerst selber auf die Beine kommen, muss zuerst die eigene Sicherheit gewährleisten können, um dann eben anderen zu helfen. Und darum ist es eben wichtig, sich nicht einfach auf solche Abkommen zu verlassen, die dann am Schluss eben das Papier nicht wert sind, auf dem sie draufstehen, sondern es wäre viel wichtiger, die eigenen Probleme in der eigenen Verteidigungslinie entsprechend aufzuarbeiten und auch zu lösen.
Wir sprechen hier von einem Abkommen mit der Europäischen Union. Diese wiederum ist natürlich durch einige große Länder eng verwoben mit der NATO. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, eine solche EU-Sicherheitskooperation ist eine Art Hintertürchen Richtung NATO. Ist das schon ein bisschen zu dramatisch ausgedrückt oder teilen Sie diese Befürchtung?
Ja, es gibt natürlich auch in Bern gewisse Kräfte, die einen NATO-Beitritt leider nicht ausschließen. Ich finde einfach, jede Annäherung Richtung NATO ist sehr kritisch zu beurteilen, weil ich könnte es als Politiker definitiv nicht verantworten, dass die Schweiz in einen Konflikt reingezogen wird, dass Schweizer Soldaten auf einem fremden Schlachtfeld ihr Leben lassen müssen und dass am Schluss vielleicht im schlimmsten Fall sogar Holzkisten mit einem Schweizer Kreuz zurückkehren. Ich könnte das nicht verantworten und darum lehne ich jede Annäherung gegenüber der NATO entsprechend ab. Dass man gewisse Austausche macht, das kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Dass man gewisse, vielleicht auch Übungen einmal zusammen macht, das kann ich auch noch nachvollziehen. Aber jegliche vertragliche Annäherung, das sehe ich als sehr, sehr kritisch, weil das könnte sehr böse enden. Und das möchte ich nicht verantworten. Und nochmals, die Schweiz hat bis jetzt jeden größeren Konflikt enthaltsam überstehen können, weil wir eben nicht solchen Organisationen angeschlossen waren und uns auch nicht angeschlossen haben und eben die Neutralität als Schutzschild hatten.
Ist die Tragweite dieses Abkommens für Sie persönlich jetzt groß genug, um das wirklich politisch massiv zu bekämpfen, oder ist es doch eher ein Nebenschauplatz, wo Sie sagen, da sparen wir uns die Kräfte?
Ja, wir müssen das jetzt gut beurteilen, wie groß die Tragweite von diesem Abkommen ist. Ich sehe das natürlich gar nicht gerne, dass man sich eben immer mehr in solche Gremien einbinden lässt, dass man auch die Verantwortung teilweise abgibt an solche Abkommen. Wie gesagt, ich habe wirklich das Gefühl, es würde uns gut tun, die Hausaufgaben im Inland entsprechend zu machen. Es braucht jetzt dort Vorschläge, es braucht eine gezielte Stärkung der Schweizer Armee mit einem Fitnessprogramm, mit zusätzlichen finanziellen Mitteln, welche aber auch nach meiner Meinung nicht einfach über eine Mehrwertsteuererhöhung erfolgen können, sondern eben durch andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch über die Gewinnausschüttung der Schweizer Nationalbank. Das ist ein entsprechender Vorstoß, den ich eingereicht habe. Ich bin aber natürlich auch offen für weitere Ideen.
Parallel dazu läuft die Debatte an über die Neutralitätsinitiative, die die Neutralität auf Verfassungsebene stärken möchte, die ein bisschen aus Ihrer Küche ja auch kommt. Inwieweit würde denn diese Neutralitätsinitiative solche Abkommen künftig verunmöglichen oder erschweren, dass man die Debatte gar nicht erst hat?
Ja, die Neutralitätsinitiative wäre eben relativ klar, oder? Die UN müsste dann entsprechend Sanktionen gegenüber einem Aggressor aussprechen und erst wenn die UN das entsprechend ausgesprochen hat, würde die Schweiz entsprechend solche Sanktionen übernehmen. Und das würde natürlich besser passen, weil es dann breiter und internationaler abgestützt ist, wie zum Beispiel nur über eine Europäische Union. Also man hätte dort deutlich mehr Klarheit wie aktuell. Es wäre zudem auch in der Verfassung ganz klar geregelt, wann Position bezogen wird und wann nicht. Und es wäre ein Fortschritt gegenüber der heutigen Situation oder gegenüber dem heutigen Verfassungsgrundsatz.
Läuft das für Sie schon fast ein bisschen unter Zwängerei, wenn jetzt ein solches Abkommen unterschrieben wird, während eben demnächst diese Neutralitätsinitiative ja ganz konkret vorliegen wird?
Ja, es ist vielleicht ein bisschen eine Zwängerei. Ich denke aber, es ist vielmehr auch eine Unsicherheit, wie schaffen wir es, verteidigungsfähig zu bleiben. Man möchte hier sich natürlich irgendwo durch von der politischen Seite her vielleicht absichern, aber man macht eigentlich das Gegenteil. Man verlässt sich dann einfach wieder auf jemanden anders. Das ist, wie gesagt, der bequeme Weg, der vielleicht auf den ersten Blick einfachere Weg, aber es löst eben nicht die grundsätzlichen Probleme. Und wir müssen doch die Verantwortung als Politiker übernehmen. Wir müssen sagen, jawohl, in der Vergangenheit hat man die Schweizer Armee fast zu Tode gespart, bin ich versucht zu sagen. Nein, wir haben dort zum Teil eben das Ganze vernachlässigt und müssen jetzt entsprechend aufholen. Und es ist sicher eine Herausforderung, das richtig zu machen und das so zu machen, dass nicht einfach die Bürger mit mehr Belastungen zu kämpfen haben, sondern dass das auch irgendwo verträglich passiert, diese Finanzierung.
Wie groß ist denn eigentlich die Begeisterung über ein solches Abkommen außerhalb Ihrer eigenen Partei, der Schweizerischen Volkspartei? Ist da ein bisschen die Haltung halb so wild, aber auch nicht wahnsinnig wichtig? Oder gibt es auch Kräfte, die das wirklich stark vorantreiben?
Ja, es sind natürlich wieder alle Kräfte außer wir, die da natürlich kein Problem sehen. Wir sind natürlich kritisch eingestellt, eben weil wir nicht von den Herausforderungen ablenken möchten, weil wir klar den Fokus darauf setzen wollen, dass man eben die inländischen Herausforderungen jetzt löst, dass man das angeht, dass man dort entsprechend die Maßnahmen einleitet, damit wir wieder eine verteidigungsfähige Armee erhalten.
In der Debatte aktuell steht ja nicht nur die Neutralitätsinitiative, sondern auch die neuen Rahmenabkommen mit der Europäischen Union, die von Ihrer Partei her gerne als Unterwerfungsverträge bezeichnet werden. Muss man auch davon ausgehen, dass es hier einen zumindest indirekten inneren Zusammenhang gibt? Man will jetzt auf dieser Ebene mit zivilen und militärischen Missionen etwas näher an die EU rücken, um zu zeigen, dass man eben ein guter Partner ist.
Ja, es scheint tatsächlich ein bisschen so zu sein, dass der Bundesrat jetzt auf Biegen und Brechen den Kontakt mit der Europäischen Union sucht. Und ich meine, diese EU-Unterwerfungsverträge, die sind wirklich ein Schuss in den Ofen. Ich meine, 2228 Seiten, alleine die Botschaften der verschiedenen Verträge. Dazu kommen dann nochmals, und das ist kein Witz, 20.000 Seiten Verordnungstext. Ich habe das Ganze ausgedruckt. Der Stapel ist höher als meine Tischkante. Er steht neben mir. Ich habe ihn im Blick. Und die einzelnen Schwierigkeiten und Knackpunkte, die häufig helfen sich umso mehr, dass man diesen Vertrag durchliest und studiert. Und da hat das einfach gewichtige Sachen, wie beispielsweise der Europäische Gerichtshof, der eben die direkte Demokratie der Schweiz massiv beschneiden würde. Man stelle sich vor, die Europäische Union hätte mit diesen Möglichkeiten, die Schweiz jederzeit zu sanktionieren, und das wäre ein absolutes No-Go.
Sie sind bekannt als Politiker, der sehr oft unter die Leute geht, wie man in der Schweiz sagt, dass er sich sehr eng austauscht an Anlässen mit der Bevölkerung. Welchen Eindruck nehmen Sie dort mit, ein solches Abkommen, wie es jetzt unterzeichnet wurde? Wie kommt das beim ganz normalen Bürger an oder interessiert das den gar nicht groß?
Ja, ich denke, man muss die Bürger darauf aufmerksam machen, was in Bundesbern alles passiert. Aber der EU-Unterwerfungsvertrag, der stößt auf ein großes Interesse. Ich habe mehrere Veranstaltungen dazu besucht und auch selber durchgeführt. Ich versuche dort jeweils die Verträge im Detail zu erklären, und ich kann Ihnen sagen, das Interesse ist gewaltig. Also man hat immer wieder extrem volle Säle, man hat eine hohe Besucherzahl, und das zeigt, die Leute in der Schweiz setzen sich damit auseinander, und das machen sie aus einem Grund. Man muss einfach mal schauen, wo die Schweiz heute steht, auch im Vergleich zur Europäischen Union. Wir haben das doppelt so hohe BIP wie in der Europäischen Union. Wir haben die viel tiefere Arbeitslosigkeit wie in der Europäischen Union. Der Franken ist deutlich stärker gegenüber dem Euro. Die Kriminalität ist deutlich tiefer wie in der Europäischen Union. Also alle wichtigen Kennzahlen sprechen für den Schweizer Weg, für den eigenständigen Weg. Der war nicht immer einfacher, aber es war eben der richtige, und er hat uns zum heutigen Erfolg geführt. Hingegen die Europäische Union kämpft mit zahlreichen Problemen, auch innenpolitisch.
Nun haben wir auch aktuell die Situation, dass es keinen Gegenvorschlag zu der Neutralitätsinitiative geben wird, die ja eben zumindest einen indirekten inneren Zusammenhang mit solchen Abkommen, wie wir sie jetzt besprechen, hat. Wie werten Sie das eigentlich? Ist man da einfach auf der Gegenseite zu dieser Initiative sehr optimistisch, dass das sowieso keine Chance hat? Oder spricht das von einer gewissen Hilflosigkeit? Oder will man einfach die Neutralität auf gar keinen Fall irgendwie stärken?
Ja, man hat lange gerungen im Parlament. Der Ständerat hat immer wieder versucht, an diesem Gegenvorschlag festzuhalten. Der Nationalrat sah da kein Handlungsbedarf, und das sehe ich natürlich schon als kritisch, oder wenn der Nationalrat nicht bereit ist, auf einen wenigstens Gegenvorschlag einzutreten, dann signalisiert man schon eine gewisse Sicherheit, dass diese Initiative dann gebotigt wird, und man signalisiert auch irgendwo durch, dass die Neutralität eben nicht verankert werden soll oder nicht so deutlich verankert werden soll, weil eben das nimmt vielleicht einigen Politikern dann die internationale Bühne weg, und das finde ich einfach sehr, sehr kritisch, wenn man das ein bisschen auch aufs Eigeninteresse dann entsprechend über Bord wirft. Das sind Werte, die die Schweiz stark gemacht haben, die die Schweiz vor Kriegen geschützt haben, die auch eben der Schweiz diese Vermittlerrolle weltweit eingebracht hat, und ich denke, es ist doch eigentlich etwas sehr Schönes, wenn man als Staat weltweit bekannt ist, dass man eben der Platz für Frieden, für Einigkeit ist. Und dass man das nicht in die Verfassung schreiben will, das stimmt mich irgendwo durch ein bisschen nachdenklich, weil egal welcher Konflikt auf der Welt herrscht, Krieg kennt nur Verlierer. Das sind junge Menschen, die ihr Leben lassen, egal auf welcher Seite. Und das muss doch verhindert werden. Und dass man das nicht bereit ist, in die Verfassung zu schreiben, dass man nicht bereit ist, diese Vermittlerrolle zu festigen, das stimmt mich ein bisschen nachdenklich.
Gibt es über dieses Abkommen bezüglich EU-Missionen noch irgendwelche anderen Projekte, die laufen im Bundesbern, die irgendwo so auf eine weite Annäherung an die EU hinweisen? Was läuft da noch hinter den Kulissen aktuell?
Ja, man hat immer wieder verschiedene Themen, die aufpoppen, eben auch NATO-Übungen, die da immer wieder zur Diskussion stehen. Das sind immer wieder solche Sachen. Man muss sich auch in anderen Bereichen internationalen Sachen anschließen. Auch wenn es um die ganze Gesundheitsregulierung geht, sucht man da immer wieder diese internationalen Abkommen. Und ich finde einfach eben, die Schweiz soll bei ihren Werten bleiben, die Schweiz soll bei ihrer Eigenständigkeit bleiben, bei ihrer auch Bodenständigkeit und bei ihrer Vernunft, nach dem gesunden Menschenverstand zu handeln. Und wir müssen nicht überall, wo es international ist, dabei sein, sondern wir sind ein bisschen zurückhaltend und schauen das Ganze an und klicken uns ein, wenn wir es für wichtig finden. Ich denke, ein bisschen Zurückhaltung würde uns nicht schaden.
Schauen wir noch zum Schluss ganz weit voraus. Rein hypothetisch nehmen wir an, die Neutralitätsinitiative kommt durch, die Neutralität wird gestärkt in der Verfassung und nehmen wir an, dieses Rahmenabkommen mit der EU scheitert. Es wird eine klare Botschaft der Bevölkerung auch an die Politik gesendet. Wird es dann weiterhin solche Bestrebungen geben, um irgendwo um sieben Ecken sich näher an die EU anzuschmiegen oder ist das dann gegessen? Was denken Sie?
Es wäre sicher mal ein klares Zeichen der Bevölkerung, wenn diese Verträge abgelehnt werden, diese EU-Unterwerfungsverträge. Es wäre ein klares Bekenntnis zur Eigenständigkeit der Schweiz, zu einer Schweiz mit einer intakten, direkten Demokratie und für eine Schweiz, die eben am Erfolgsweg, den sie eingeschlagen hat, weitergehen will. Ich schließe es trotzdem da nicht aus, dass es wieder Versuch geben wird, die Schweiz an die Europäische Union anzunähern. Ich denke, das wird nicht einfach aufhören. Selbstverständlich, die Schweiz muss eine Partnerschaft pflegen. Das machen wir heute schon. Wir haben heute eine gute Partnerschaft und man kann da durchaus auch wieder Themen anschauen, aber nicht zu diesem Preis, wie sie jetzt in den Verträgen drin sind, dass die Europäische Union die Möglichkeit hat, uns entsprechend zu sanktionieren, dass die Europäische Union die Möglichkeit hat, auch bei unserer Stromversorgung mitzusprechen, dass die Europäische Union weiter die Personenfreizügigkeit ausbaut, was übrigens verfassungswidrig wäre aus meiner Sicht. Also es gibt überall diese Fallbeispiele, auch die Kohäsionsmilliarden und Zahlungen, die dann einfach erhöht werden, automatisch teilweise dann erhöht werden. Also es hat einfach wirklich sehr, sehr viele unsinnige Punkte in diesen Verträgen und das ist ein zu hoher Preis, den die Schweiz zahlen müsste, um da mit der Europäischen Union aktuell ins Geschäft zu kommen.
Und wie optimistisch sind Sie bezüglich der Neutralitätsinitiative, die eben viele dieser Fragen beantworten würde? Wie sieht Ihre Prognose aus?
Ja, wir müssen natürlich kämpfen für die Neutralitätsinitiative. Es ist jetzt noch zu früh, eine Prognose abzugeben, aber es heißt einmal mehr alle gegen die SVP, aber wir kämpfen für unsere Werte. Wir werden versuchen, mit guten Argumenten der Bevölkerung aufzuzeigen, warum eben diese Verankerung der Neutralität in der Schweizer Bundesverfassung von Bedeutung ist, weil wir eben die Rolle der Schweiz als Vermittlerin stärken wollen, weil wir die Schweiz so positionieren wollen, dass sie als Friedensstifterin international auftreten kann und nicht einfach Partei ergreifen muss.
Die Schweiz und das Abkommen über die Teilnahme an zivilen und militärischen Friedensmissionen der EU. Zu Gast dazu war der SVP-Nationalrat Mike Ecker. Besten Dank für das Gespräch.
Danke auch Ihnen, es war sehr spannend.